sagt Zuriel. Deine Worte klingen recht freundlich, gut und zart, und ich bin überzeugt, dass du ebenso redest, wie es dir ums Herz ist und die Sache auch wahr sein wird. Aber es fragt sich da wohl sehr, welch eine Lehre ich da annehmen soll, unter deren Leuchtfackel ich das, was ich nun als höchst wahr einsehe, als etwas Grundfalsches erkennen werde. 2 und noch einmal 2 geben zusammen 4. Das ist eine mathematische Wahrheit, gegen die sich aus allen Himmeln heraus nichts einwenden lässt. Und es kann da unmöglich irgendeine andere Lehre geben, die diese ewige Wahrheit Lügen strafen könnte. Ich müsste nur ein abergläubischer Narr sein, um annehmen zu können, dass 2 und abermals 2 zusammen gleich 7 als Summe geben könnten. Dann wäre bei mir freilich wohl eine Glaubensänderung möglich. Aber bei meinem gegenwärtigen Erkennen ist das rein unmöglich. Dass es irgendeine intelligente, ewige Urkraft geben muss, von der wenigstens die Urkeime oder zumindest deren erste Regelungen herrühren, kann von keiner noch so reinen Vernunft geleugnet werden. Denn wo es einmal eine 2 gibt, da muss es zuvor auch eine 1 gegeben haben. Aber wie lächerlich und überaus dumm ist es von den albernen, blinden Menschen, so sie sich eine Urkraft, die doch in der ganzen ewigen Unendlichkeit gleich verteilt und ausgebreitet sein muss, weil ihre Grundwirkung durch die ganze Unendlichkeit gleich verspürbar sein wird, in einer Form und gar in einer menschlichen vorstellen, ja mitunter sogar in einer bestialischen. Die Juden hätten, wenn sie bei ihrer Urlehre stehen geblieben wären, im Grunde noch die vernünftigste Vorstellung von einer allgemeinen Urkraft, die sie Jehova nennen, denn es lautet bei ihnen ein Satz: Du sollst dir Gott unter gar keiner Form vorstellen und dir noch weniger ein geschnitztes Bild von ihm machen. Aber sie sind davon ganz abgegangen und haben nun ihre Synagogen und Tempel voll Bilder und Zieraten und glauben daneben an die albernsten Dinge. Und die Priester strafen jene ihrer Bekenner, die das nicht glauben, was sie lehren. Sie heißen sich Gottes Diener und lassen sich darum ungeheuer ehren. Aber dafür plagen sie die arme Menschheit mit allerlei, was sie dazu nur immer erfinden können. Soll ich etwa bei solchen Bewandtnissen ein Jude werden? Nein, dies sei ewig ferne. Wohl heißt es, dass sie Gesetze von Gott selbst haben, die er ihnen durch ihren Grundlehrer Moses gegeben habe auf dem Berge Sinai. Die Gesetze sind zwar an und für sich ganz gut, so sie jedermann als eine unerlässliche Lebensregel dieneten, aber was nützt das, so man dem armen Menschen das Stehlen und Betrügen auf das Strengste untersagt, selbst aber als ein auf dem Stuhle der Herrlichkeit sitzender, alle ihm ganz sklavisch untergeordnete Menschheit bei jeder Gelegenheit ausraubt, sie bestiehlt und betrügt, wie da nur immer möglich ist, und sich darum dem göttlichen Gesetze zum Trotz, aber auch nicht das allergeringste Gewissen macht. Sage mir, in welch einem Lichte einem Reindenker solch ein Gesetz und die Hüter desselben erscheinen müssen? Hat einen armen Faun die Not dazu gezwungen, sich irgendwo er einen Überfluss fand, für sein dringendes Bedürfnis etwas zu nehmen? So wird er mit aller unnachsichtigen Strenge zur Verantwortung gezogen und sogleich über und über gestraft. Aber der Gesetzeshüter, der alle Tage und bei jeder Gelegenheit raubt, mordet, stiehlt und betrügt, steht über dem Gesetze, beachtet es nicht im Geringsten und glaubt bei sich selbst auch an nichts, außer an seine vielfordernden zeitlichen Vorteile. Kann das wohl irgendeine göttliche Einrichtung sein, die mit den selbst nur sehr geringen Anforderungen der armen Menschheit in einem gar zu grellen Widerspruche steht? Welche nur einigermaßen gereinigte Vernunft kann das wohl je billigen? Was mir sicher nur angenehm sein kann, dass man es mir tue, das muss ich auch von meinem Nebenmenschen denken, dass es auch ihm nicht unangenehm sein werde, so ich ihm tun werde, was ihm bescheidenstermaßen wohl und angenehm dünkt. So ich bis über die Ohren in aller Not und Armut stecke, kein Geld habe, mir auch nur das Notdürftigste zu verschaffen, gehe, suche und bitte, auf die Bitte von niemandem etwas erhalte und erst am Ende mir selbst nehme, was mir Not tut, kann ein Gesetz mich darum verdammen? Habe ich denn gar kein Recht, von etwas mir höchst Nötigem Besitz zu ergreifen? Da doch die starken Vorfahren sicher keine Sünde begingen, von ganzen Ländern den vollen Besitz zu ergreifen. Ja, so ich aus Arbeitsscheu stehlen und immer stehlen würde, da könnte sich darob keine Vernunft für beleidigt halten, so man mich darum zur Verantwortung zöge. Wenn ich aber nur im äußersten Notfalle von irgendetwas mir Notwendigstem den gewisser Art gesetzwidrigen Besitz ergreife, so kann und soll mich darum auch kein Gott zur Verantwortung ziehen können, geschweige ein selbstsüchtiger, schwacher Mensch, der in mancher Hinsicht in einem Tage mehr Ungerechtigkeiten begeht, denn ich in einem ganzen Jahre. Ich will mich zwar gegen das göttlich sein sollende Besitzschutzgesetz nicht schmähend äußern, aber besser und menschlicher macht es in seiner ausnahmslosen Rigorosität die Menschheit nicht, sondern nur härter und liebloser. Ebenso ist das Verwahrungsgesetz für reine Zucht und Sittlichkeit sehr roh und rau hingeworfen, ohne alle Rücksicht auf die Natur, Zeit und Kraft der Menschen. Man bedenke, welchen Zuständen der Mensch, gleich viel ob männlich oder weiblich, ausgesetzt ist. Oft gar keine Erziehung, oft eine, die noch schlechter denn gar keine ist. Er genießt oft Speisen und Getränke, die sein Blut sehr aufregen. Er findet oft eine leichte Gelegenheit, seinen mächtigen Naturtrieb zu befriedigen. und befriedigt ihn auch. Aber die Geschichte kommt auf und er wird als Sünder ohne alle Rücksicht bestraft. Denn er hat ja ein göttliches Gesetz übertreten. O ihr Narren, samt euren göttlichen Gesetzen, warum habt ihr denn nicht dahin ein göttliches Vorgesetz herausgegeben, demnach vor allem für eine wahre und beste Erziehung gesorgt werden sollte, und hättet dann erst gesehen, ob irgendein anderes Nachgesetz notwendig gewesen wäre? Ist es nicht kaum aussprechbar dumm, von einem Gärtner, der zu einem Bugspalier Bäume setzt, wenn er sie dann erst zu beugen beginnt, mit aller Macht und Kraft, so die Bäume zuvor schon eine Reihe von Jahren hindurch groß, hart und unbeugsam geworden sind? Warum hat der dumme Gärtner denn mit seinen Bäumen die Beugung nicht zu einer Zeit vorgenommen, in der sie ganz leicht und ohne alle Gefahr zu beugen gewesen wären? Sorge ein Gott oder auch ein Mensch, durch dessen Mund die Gottheit reden soll, zuerst für eine gerechte, der sittlichen Menschennatur angemessene weise Erziehung und gebe erst dann weise Gesetze, wenn der besterzogene Mensch derselben irgend noch bedürfen sollte. O Freund Zinker, du bist wohl ein Jude und wirst deine Lehre besser kennen als ich. Aber so viel mir von ihr zufälligerweise bekannt ist, kann ich dir nichts anderes sagen, als was ich dir bereits gesagt habe. Und du wirst aus dem einsehen, dass ich wegen der Versorgung von Seiten des hohen Cyrenius meine, auf der reinen Vernunft und auf den mathematischen Grundsätzen fußende Erkenntnis durchaus nicht von mir lassen kann. Unter solchen Tauschbedingungen weise ich jede noch so glänzende Versorgung zurück, ergreife lieber den Bettelstab und bringe so den armseligen Rest meiner Tage auf dieser Erde zu. Was aber nachher die Natur mit mir machen will, das wird einem Toten und ins alte Nichts zurückgekehrten wohl sehr einerlei sein. Rede nun, du Zinker, ob ich recht oder nicht recht habe, nach deiner Ansicht, sagt Zinker. Freund und Bruder Zoriel, ich kann dir im Grunde des Grundes ganz und gar nicht Unrecht geben. Aber das muss ich dir dennoch auch hinzubemerken, dass es noch ganz sonderbare Dinge gibt, von deren Möglichkeit du dir noch gar keine Vorstellung machen kannst. Wenn du dahinter kommen wirst, dann erst wirst du selbst erkennen, wie viel Gutes und Wahres an deinen diesmaligen Grundbehauptungen liegt, sagt Zorel. Ja, ja, recht also. Wenn du aber schon etwas Besseres weißt, so wende mir was ein, und ich bin bereit, dir Rede zu stehen, sagt Zinker. Das würde dir und mir wenig nützen, aber wende dich an jenen Mann dort, von dem du sagtest, dass er dir gar so bekannt vorkäme. Der wird dir schon ein rechtes Licht anzünden, und du wirst darauf die Wahrheit oder das Gegenteil deiner Behauptungen gleich heller einzusehen beginnen«, sagt Zoriel. »Gut denn, ich werde solches tun und habe keine Scheu vor ihm. Aber er wird an mir eine harte Nuss zum Knacken bekommen«.